Gluck, Gluck, Gluck. Gluck.
Biertaucher Podcast, Folge 20.
Jubiläumsfolge, diesmal mit Gregor Breton.
Und zur Überraschung Horst Jens.
Okay, Inhaltsverzeichnis.
Ja, Subotron.
Subotron, genau. Vortrag von Spreuing. Mhm. Auch bei Raum D von Subotron
genau,
gesponsert.
E-Sport und.
E-Sport-Interview, das Game Ludwig.
Joomla.
Joomla, Wikis, HTML allgemein.
Mhm. The Guard.
The Guard, dein Film war vom
Red Splash
Film Festival.
Mhm.
Ankündigung, Terminkalender, Pixel Art Konferenz.
Genau.
Und ganz ein Überraschungsgast, mit dem wir gerade fleißig reden, eine tote Katze.
Ja, ich glaube, ich habe das letzte Mal das schon angekündigt. Also ich kann mich dunkel erinnern.
Dass wir mit toten Katzen reden?
Ja, also zumindest habe ich die Klangfarbengeschichte erzählt und wie ich es einkaufe, wenn ich mich jetzt nicht ganz... Ich meine, der Zombie-Kalypse war ja etwas aufgeregt, da habe ich nicht mal alles im Kopf, was wir damals gequatscht haben.
Auf jeden Fall für die Unaufgeklärten unserer Hörermassen, die tote Katze, das ist so ein sockenförmiges Ding mit einem Katzenfell drauf.
Hightech-Katzenhaare.
Hightech-Katzenhaare, wahrscheinlich aus unechten Katzen gewonnen.
Und hoffentlich.
Das ist jetzt auf unser Mikro draufgestülpt.
Mhm.
Hat den Vorteil, dass ich es nicht ansabbern kann, wenn ich Bier trinke und es sollte den Wind abfangen.
Ja,
saugfähiges Katzenfell.
Praktisch.
Okay.
Hausmeisterthemen. Ich schieß gleich los. Ja.
Bitte, schieß gleich los. Meine Themen sind eh besser, aber mach mal das Vorspiel.
Es gab Zensur. Ich habe es bemerkt. Der Schnitt,
ich
das letzte
in
Mal.
Mein Oktoberbier.
Gestehe, die Inquisition verlangt
es. Ja, okay, ich gestehe es. Ich habe am Zombie-Podcast herumgeschnippelt.
Ja, du hattest so einen Versprecher zwischen Kompetenz und Competition.
Ja, und ich habe mich so geärgert, das war wirklich Schuld der Zombies. Normalerweise weiß ich schon den Unterschied zwischen Kompetenz und Competition und dann habe ich den halt rausgeschnitten. Aber er ist auch immer Erratum notiert.
Also. Ja, das, also man kann es auch nachlesen. Ja, jetzt weißt du, wie es mir geht. Also gerade bei so auch sehr technischen Themen und so, wenn ich höre ja jeden Podcast 2 oder 3 Mal im Nachhinein
nochmal. Warum hörst du? Also unsere oder überhaupt
jeden? Unsere Podcast. Ja, das ist so ein Tick von mir. Ich höre das einfach durch und denke mir dann, ja, das war gut und keine Ahnung.
Ich berausche mich jetzt dran, dass du Dinge, die ich sage, 3-mal hörst.
Ich höre dann weg, das spule ich vor.
Ich muss das gleich ausprobieren. Horst Jens ist der Beste.
Nein, oh Gott. Das wird rausgeschnitten.
Du schuldest mir Geld.
Das wird rausgeschnitten. Für die nächste Folge kann man das.
Ich sollte mehr Bier mitbringen für den nächsten Podcast.
Das könnte wirken wieder. Ja, und da denke ich mir oft, also was ich teilweise zusammenquatsche, weil man ist dann doch, also nicht aufgeregt, aber man ist da so im Redefluss drinnen und verhaspelt sich wohl leicht. Also man härtet, glaube ich, mittlerweile ab, wahrscheinlich die Zuhörer auch mit der Zeit. Man muss sich immer, das ist ja das Gute, wir sagen nicht unrichtige Sachen, wir schulen das kritische Denken. Ja,
oder das,
so kann man das sagen.
Oder das Weghören.
Ja, zwei Leute auf dem ewigen glatten, dünnen Eis, genau. Ja. So viel, aber ich wollte noch irgendwas. Wollte ich noch was anbringen? Ja, ich habe mir. Der Martin hat uns den Tipp gegeben, weil wir das letzte Mal über Ü1 gesprochen haben.
Dabei sollten wir sagen, Martin, der Hörer unseres Podcasts.
Ja, ja.
Und der großgeschrieben.
Genau, und der hat einen Tipp gegeben, dass alle Sendungen, weil wir, glaube ich, ein bisschen gemotzt haben über Ü1 und die Sendungen, dass sie nicht als Podcast vorhanden sind, manche, dass man die eine Woche lang alle Sendungen noch nachhören kann von Ü1. Ich habe leider einen Tag zu spät den Tweet entdeckt oder war zu spät dran. Aber die Bitcoin-Folge, die am 25.09., also letzten Monat am 25. gelaufen ist, ich habe schon eine Idee, wo ich mir die herbesorgen kann. Also
okay, die ist aber jetzt schon offline sozusagen. Jetzt ist ja schon
Ich habe gleich nachgeschaut und war schon
weg. Mhm.
Curse You, die Publikation.
Pirate Bay wird das schon wieder lösen.
Da wäre ich aber erstaunt, wenn die
genau.
würden. Wow. Ja, so viel zu Hausmeisterthemen. Du warst ja viel fleißiger eigentlich.
Ich war urfleißig, ja. Ich habe auch voll mit meinem Dampffon, mit meinem Ersatz für mein gestohlenes Handy, versucht aufzunehmen. Und zwar war ich letzte Woche im Museumsquartier. Am Donnerstag hat dort der Yogi vom Subotron eine Art Party veranstaltet für die österreichische Entwicklerszene. Es waren noch circa alle 15 Betroffenen dort. Und war sehr schön, sehr hochkarätig. Es war jemand dort von Broken Rules. Es war dort der Entwickler des Spiels Ludwig, die haben jetzt gute Pressearbeit gehabt, das war ein Physikspiel.
Ja, okay.
Und es war dort der Präsident des österreichischen E-Sport-Verbandes.
Was ist das? Was ist der
E-Sport-Verband? Die spielen für Medaillen Counter-Strike gegeneinander.
Ja.
Und das ist halt so der Verband drumherum. Und,
also keine Sportspiele, sondern gegeneinander.
Ja, sie spielen auch Sportspiele gegeneinander, glaube ich.
Wirklich cool.
Ja, und es war dort Herr Rosenstingl von der, vom Familienministerium, der macht unter anderem diese Altersprädikatisierung von Computerspielen.
Ja,
also von Wien.
Und
hat er, genau, hat erzählt, worum es da geht. Und er leitet auch die FROG, die Fachtagung, die auf der Game City stattfindet. Also die versucht überhaupt das ganze Thema Computerspiele in die Medien zu bringen und da eben mit Pädagogen zu diskutieren und
spannend,
was seriös zu machen.
Also, war also wirklich auch doppelt spannend, oder?
Ja, war auch super. Ich habe natürlich urfleißig Interviews gemacht. Zwei dieser Interviews gibt zwei Interviews und einen Mitschnitt von einem Gespräch gibt es auf der Homepage, auf den Shownotes. Das einzige Problem ist, es wurde dann also Party gemacht und Musik aufgedreht und die Räume im Museumsquartier sind eher niedrig. Das heißt, man braucht unbedingt dann Kopfhörer und sehr viel Geduld, wenn man sich diese Interviews anhören will, weil sie halt sehr leise sind. Die Leute haben, ich hätte mit den Leuten rausgehen müssen im Innenhof oder so, aber war ich zu bierselig dazu.
Ja, das Problem ist, du hast es mir ja eh geschickt. Ich habe ja versucht, mit Rauschentfernung und sowas zu machen. Nur das Problem bei so einem großen Hintergrundspiegel, wenn du dann viel Rauschentfernung machst, dann ist es so ein Trade-off, dass die halt die Interviewstimmen verzerrt werden, was auch nicht schön ist. Also ab einem gewissen
Maß. Klingen sie alle zombie-mäßig dann.
Ja, richtig. Es klingt so, als würden sie, weiß nicht, in irgendeine Flasche reinsprechen zwischenzeitlich und keine Ahnung. Also es wirkt auf jeden Fall nicht so gut. Lauter, wenn man es lauter macht und komprimiert, dann vermischt sich auch der Vordergrund mit dem Hintergrund. Also alles in allem konnte ich nicht viel machen. Aber ich habe es mal angeschaut.
Ja. Na gut, ich werde kurz zusammenfassen, was da passiert ist in ein paar Sätzen. Und wer sich interessiert, wie gesagt, auf die Biertaucher Homepage gehen, spielen-programmieren.at/de:/podcast:/biertaucher:/start und dort Folge 20 anklicken. Und dort sind sie dann.
Vielleicht machst du mal einen Odelshortener und sagst den an.
Nein, wer weiß, ob es den dann gibt, wenn in 100 Jahren
das
irgendwelche Geschichtsforscher
das anschauen.
Nein, das sind alle Spielen, Programmieren, Tippen.
Ja.
Wie gesagt, nicht, dass ich den Vornamen falsch ausspreche, Herbert Rosenstingl, glaube ich, hat eben diese Party sozusagen dann offiziell eröffnet und hat einfach erklärt, wie es gekommen ist dazu, dass diese Jugendprädikationsstelle gegründet wurde. Es war nämlich im Wiener Gemeinderat ein Antrag nach einem Schulmassaker. Ich weiß jetzt nicht mehr welchen, wo halt gefunden wird, ja, Computerspiele
oder
sind schuld und so.
Zeit vielleicht. Oder was eins dann? Ah ja, aber es gab so
eins in der Gegend.
In Deutschland gab es ja auch.
Und auf jeden Fall haben sich dann die Betroffenen halt zusammengesetzt und haben gesagt, okay, sie werden jetzt nicht so eine Zensurinfrastruktur aufbauen, wie das zum Beispiel Deutschland versucht hat mit dieser Bundesprüfstelle für jugendgefährdete Schriften, sondern sie werden einfach eine Positivprädikatisierung vornehmen. Das heißt, sie geben Empfehlungen ab für interessierte Eltern und Pädagogen, dieses und dieses Spiel ist halt für diese und diese Altersklasse empfohlen.
Okay.
Und haben natürlich, das hat er jetzt nicht gesagt, aber sie haben natürlich schon konkrete Macht und auch ein bisschen Zensurmöglichkeiten, weil jetzt andere Institutionen sich dann errichten. Ne? Die sagen dann zum Beispiel, okay, wir nehmen aber nur Spiele, die dieses Prädikat haben.
Also dann sind das schon die Verkäufer, die Spiele verkaufen?
Die Verkäufer machen das eher nicht, aber wenn du es in irgendein Jugendzentrum reingehst oder irgendein Medienprojekt machst,
die können sich dran orientieren.
Mit einer Stelle, die wieder Subvention von irgendwo kriegt, ne, und die sagen dann, ja, okay, wir gehen auf Nummer sicher, wir nehmen nur so ein Spiel, dann übst du damit natürlich schon eine gewisse Macht aus.
Bist du schon auf seine Prädikatisierung gestoßen? Hast du schon sowas gelesen, wie sie das
machen? Ja, ich hab sogar schon diese Prädikatisierer geschult. Die haben einen Programmierkurs bei mir mal gemacht.
Witzig.
Also ich habe finanzielle Connections.
Hast du aufgebaut?
War gut bezahlt übrigens, muss ich mir sehr bedanken. Mhm. Und nein, das sind zum Teil ganz junge, zum Teil Schüler, da waren sogar Minderjährige, also 17-Jährige. Und zum Teil sind das halt Studenten und auch ein paar ältere Leute, es geht so durch die Bank.
Aber Minderjährige prädikatisieren Spiele? Nein,
ja, doch, das war nicht so blöd, finde ich, weil das waren also 17-Jährige circa.
Ah, okay, ja.
Und das war nicht so schlecht, weil dadurch auch eben der Kontakt in die ganz junge Generation gegeben ist. Und die müssen halt also interne Schulung machen, was da zu beachten ist bei einem Report. Und dann kriegen sie halt so ein Spiel, müssen das eben spielen und es wird dann halt in einem halbwegs genormten Verfahren dann einen Bericht verfasst und der kommt dann in dieses Heftchen. Und das Heftchen kann man sich, glaube ich, auch bei der Game City im Rathaus jetzt am 22. Oktober kann man sich das auch anschauen.
Stimmt.
Mein großer Kritikpunkt ist halt immer, dass die überhaupt nichts wissen von Open-Source-Spielen, ne? Und die auch nicht prädikatisieren. Sie sind auch nicht darauf eingestellt und ich habe jetzt aber selber auch noch nichts gemacht in die Richtung. Ich werde jetzt mal selber wahrscheinlich irgendeine Art Webpage aufbauen dafür und dann das halt schicken, dann wird das verlinkt.
Also gibt es ein orges Open-Source-Spiel, das dir einfällt, das so super blutig ist, was zum
Beispiel
schon,
gibt schon. Ja, so spontan, was fällt mir da jetzt ein? Eins, wo es so mit einem Panzer auf Leute schießt. Werden dann so Blutflecken. Die Grafik ist so von Command & Conquer, ich weiß, Battle Trainer oder so in den Namen hat. Das kannst du in Ubuntu-Packages downloaden, ganz normal.
Ja.
Ja, und das könnte man halt schon diskutieren, das ist jetzt vielleicht nicht für Jugendliche geeignet, einfach weil es...
Wäre sinnvoll, zumal man ja auch sehr einfach an die Spiele rankommt.
Genau, ja.
Ubuntu hat im
Software
Center, ja.
Da Open Source Gaming so ein Minderheitenthema ist, betrifft das derzeit leider noch nicht viele Leute.
Alles
aber
klar.
Also ich finde, es gehört zum Erwachsenwerdung der Open Source Gaming Szene dazu, dass die sich auch mit solchen Einstufungsszenarien auseinandersetzen. Damit jetzt auch ein Erzieher oder ein Elternteil weiß, okay, dieses Spiel wäre geeignet für mein Kind und dieses nicht. Ne?
Mhm.
Das ist jetzt kein. Ich finde es ein legitimes Verlangen von einem Erziehungsberechtigten, dass er sich irgendwo informieren kann, wenn er jetzt nicht selber die Kompetenz hat.
Ja, schwierig.
Man sollte halt nicht deshalb irgendeine Zensurinfrastruktur aufbauen, aber das macht eigentlich die Stadt Wien zumindest nicht.
Mhm.
Ich finde, es ist relativ clever gelöst. Okay, und Herbert Rosenstengel hat eben diese Rede gehalten und dann halt über die Game City geredet.
Ja.
Und nachher, das ist dann sehr toll spontan entstanden, also ich glaube, es war da einer der Geschäftsführer von Broken Rules, der hat dann angefangen mit seinem kleinen Wirtschaftskammer-Bashing, obwohl er die Wirtschaftskammer eh verteidigt hat. Also der Hintergrund ist, es gibt jetzt eine Sektion Spieleentwickler bei der Wirtschaftskammer, also eine Sub-Unterarbeitskreis.
Ja.
Und die sind schon rührig und haben versucht, zum Beispiel einen Ausflug nach Südkorea oder nach Köln zu organisieren, und dort halt dann so einen Gemeinschaftsstand für Firmen zu machen. Ne? Und da
damit sie also österreichische Spieleentwickler in Südkorea ausstellen können.
Was, ja, oder überhaupt dort hinfahren können und so. Und es wird halt ein bisschen versucht zu organisieren. Und er hat dann halt gemeint, die österreichischen Firmen, die es gibt, sind so klein, dass sie kaum Ressourcen haben, also nicht einmal Ressourcen, jetzt jemanden zur Game City abzustellen, zum Tisch, weil einfach der arbeiten muss. Ne? Und sie haben jetzt nicht Zeit, auf einer Messe herumzustehen.
Ist das eine Ein-Mann-Show, diese Abteilung, oder was? Wie sieht das aus?
Na, eher sogar noch weniger als ein Mann. Also ich nehme an, dass eine Sekretärin, die für so und so viele Abteilungen zuständig ist, probiert jetzt da auch was zu tun.
Okay.
Und das war halt, aber immerhin, das ist für österreichische Verhältnisse jetzt nicht so wenig. Also er hat das auch durchaus positiv gesehen, aber er hat halt so gemeint, ja, aber die organisieren halt auch für die Bäcker halt auch irgendeinen Kongress und so. Mal können halt mit ihren Ressourcen nur das und das tun. Und was er sich erwartet hätte oder was er gefordert hat von Broken Rules, wäre gewesen eine Art Indie-Game-Festival, wie es derzeit in Europa seines Wissens keins gibt.
Mhm.
Und das wäre dann interessant, eben auch für kleine Firmen dort auszustellen. Also die, aber wirklich, so er gemeint, es gibt so viele Festivals für Filmkunst, für Cannes und so. Ne? Aber es gibt nichts im Gaming-Bereich.
Ja,
da muss man nach USA fliegen.
Ich habe mit dem Wohnungskollegen irgendein
Festival. Ich ganz Europa gibt es nichts Gescheites.
Als nächstes Mal bringe ich die Info, weil ich habe mich genau über das Thema nämlich unterhalten mit meinem Wohnungskollegen und der hat gemeint, irgendwas gibt es da und das war England oder so in der Richtung. Aber vielleicht war das auch nicht astrein darauf ausgelegt. Aber ich meine, schaden kann es nicht, besonders Indie-Game, das wäre halt interessant, dass man nicht nur so, ich meine, zum 10.000. Mal irgendwie den, weiß ich nicht, Medal of Honor irgendwo ausgestellt sehen, ist nicht so spannend. Aber
das war auch ein bisschen die Kritik dann an der Game City, dass da die großen Firmen, die auch finanziell die Power haben, eben ihre neuen Spiele präsentieren und für jetzt Indie-Developer ist das eher uninteressant, weil es doch eher Publikumsmesse ist und jetzt nicht eine Fachmesse.
Also, die Google-Leute kommen ja auch aus dem...
Wie gesagt, es ist darauf hinausgekommen, dass wenn es einer macht, ist es eh der Yogi von Subotron. Sonst hat keiner Zeit dafür und der hat natürlich auch andere Sorgen. Aber apropos Wirtschaftskammer, die subventioniert zum Beispiel seine Vortragsreihe von Yogi.
Okay.
Also das gibt schon, also es wird schon was getan, aber dafür, dass jetzt die Game-Industrie mehr Umsatz macht als die Filmindustrie als Ganzes, ne, ist sie einfach kulturell und eventmäßig total unterrepräsentiert, speziell in Österreich, aber eben auch in Europa.
Ja, Österreich, das ist halt nochmal so ein Dorf.
Und, ja. Wie gesagt, das erste Interview, das ich dann gemacht habe, war mit dem Entwickler von Ludwig, diesem Physikspiel, das jetzt sehr gute Presse bekommen hat. Und,
Was ist das für ein Physikspiel? Worum geht es da?
Ja, da geht es eigentlich, es ist angepasst an den österreichischen Lehrplan für Physik, also Gymnasium. Und kannst du spielerisch jetzt einfach physikalische Zusammenhänge erarbeiten. Ich habe das Spiel jetzt selber noch nicht ausprobiert. Ich warte auf die Linux-Version, die angeblich schon an der schon einer arbeitet. Also jetzt nicht einer von den Entwicklern, aber ein Fan. Was ich kapiert habe, ist es ein Adventure. Also du kannst so herumgehen und du siehst dann eben ein Phänomen, Auftrieb. Ne?
Mhm.
Und nachher musst du dieses Phänomen dann richtig woanders anwenden, um weiterzukommen. Also es geht nicht stur, um irgendwas auswendig zu lernen oder irgendwelche Fragen zu beantworten, wie du es in so Rechenspielchen hast, sondern du musst auch wirklich ein Phänomen, Applied Physik, musst das dann auch anwenden können und halt ein bisschen auf die Zusammenhänge gehen. Und ich habe gefragt, seid ihr jetzt lauter Lehrer, die programmieren, oder seid ihr lauter Programmierer, die mit Lehrern zusammenarbeiten? Ja. Und sie haben gemeint, nein, sie sind Spieleentwickler, aber sie kooperieren viel mit Universitäten und Pädagogen, um eben rauszugehen, auch welche didaktischen Vorgangsweisen kann ich machen, wie funktioniert Lernen überhaupt. Also haben sie ja versucht, möglichst viel einzuarbeiten. Aber sie sehen sich in erster Linie als Games-Entwickler und haben sich jetzt eben die Nische gesucht, Serious Game, Educational
Games. Ich glaube, ich habe heute in der Future Zone drüber gelesen. Ich glaube, also einer der Professoren, die da mitarbeiten, war im Interview, wenn ich mich recht erinnere. Physik ist halt höchst interessant, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel die ganzen höchst erfolgreichen Handy-Games anschaut, also wie Blockbusters wie Angry Birds oder Tiny Wings oder so, das ist eigentlich nichts anderes als angewandte Physik. Ich meine, es ist Fantasiephysik, es ist jetzt kein Abbild der Realität, aber sie funktionieren nach dem Prinzip, dass du intuitiv weißt, wohin zum Beispiel ein eingespannter Vogel fliegen wird und so. Also da kriegst du es eigentlich schon mitvermittelt. Und Physik-Engines sind ja eigentlich schon haben ja schon lange Tradition, schätze ich mal, in der Spieleentwicklungsszene, oder?
Ich kann mich nicht erinnern, dass es realistische Physik bei C64-Spielen gegeben hätte.
Damals vielleicht nicht, aber es hat ja dann relativ bald angefangen, spätestens dann, wie die Ego-Shooter und solche Sachen am Start waren.
Mit der Source-Engine und so,
ja,
wo dann
genau
wirklich Physik kam. Aber ich bin jetzt einfach schon alt, aber ich kann mich erinnern, dass das Physik, Ultima Underworld hat schon so eine Art Primitivphysik drinnen gehabt, ja. Da bist du in so einem Höhlenlabyrinth rumgelaufen, als Fantasy-Zwerg und so. Und da hast du irgendeinem Korb einen Tritt geben können und der ist dann weitergeschlittert und dann eine Stufe runtergefallen. Also es gab in Ansätzen schon. War natürlich noch nicht sehr komplex, aber...
Vielleicht hat es damals auch anders irgendwie, was nicht die noch der Versuch, Physik abzubilden, aber man hat ja schon ein Gespür gehabt. So Space Taxi, hast du das gekannt?
Ja. Okay, oder überhaupt diese klassischen Mondlander, was du in Basic programmieren kannst, kannst du auch sagen, war schon ein Physikspiel.
Ja.
Aber ich denke doch,
dass... Jump'n'Runs, Schwerkraft, ja, generell. War eigentlich immer schon so ein bisschen around, wie vielleicht jetzt.
Aber jetzt gibt es halt fix und fertige Physik-Engines, die du einfach in dein Spiel reinklebst, ne? Musst nicht mehr selber entwickeln und da tut sich sicher mehr.
Ein Wind geht,
aber sie hören ihn nicht, weil wir haben eine tote Katze. Okay, und dann habe ich noch mit dem E-Sport-Typen geredet. Leider ist das Interview, gibt es auch auf der Homepage, aber ist halt auch sehr überschallt worden von anderen gröhlenden Entwicklern.
Und durch deine Störgeräusche, das suchst du immer sehr gepflegt aus.
Ja, und wie gesagt, ich habe einfach so ein bisschen geplaudert mit ihm.
Ja.
Mich hat interessiert, ob er jetzt sieht, dass jemand, der sich in E-Sport das als Karriereweg sieht, ob der überhaupt davon leben kann, hat er gemeint, in Österreich eher nicht, außer die ganz Top-Leute in Deutschland, hat er gemeint, gibt es welche, die trainieren so hart und spielen in so vielen Wettbewerben, dass sie inzwischen davon leben können, aber sonst ist eher halt so ein, wie wenn du jetzt Speerwerfen tust, als Student oder so, also du freust dich, wenn du Preisgeld kriegst, aber es ist kein Beruf.
Interessanterweise bei der Aninight hat es auch eine E-Sport-Abteilung gegeben.
Ja.
Also die dann wirklich schon professionell gespielt haben.
Japanische Sex-Manga-Spielchen? Oder?
Naja, nein, weniger Sex halt, eher der Gegenteil, eher verprügeln sich gegeneinander.
Ach so Street Fighter-mäßig.
Genau,
okay,
richtig.
Okay,
aber Street Fighter 4 ist ein großer Aufreger, dass das wieder so erfolgreich ist. Und blablabla. Die haben auch gespielt, teilweise glaube ich auch cross gespielt mit deutschen Bewerbern.
Okay, also live auf der Anime.
Ja, also ich habe das nur mitbekommen, wie die Preise verliehen worden sind. Ich habe es nicht so mitbekommen, live.
Na, und ihn habe ich dann halt gefragt, ob er so Karriereknick sieht, dass jetzt ein Schüler sein Leben weghaut, weil er E-Sportler wird, also typische Horrorgeschichte, die man sich so vorstellt, und dann nur noch Computer spielt und dann da auch nichts reißt und dann absoluter Versager ist. Und er hat dann halt ganz cool gemeint, naja, das könnte bei Violinspielen jetzt eigentlich auch passieren.
Noch viel krasser.
Hört man aber nicht so oft in den Medien. Und er hat gemeint, nein, und dann ging es noch darum, ob das jetzt eher so die Computerstudenten sind. Und er hat gemeint, dadurch, dass jetzt viel auf Konsolen gespielt wird, ist das Ganze weniger nerdlastig sozusagen, sondern es spielen jetzt auch Leute, die nicht einen technischen Background haben, gehen auch in den E-Sport rein und bleiben ein paar Jahre drinnen und gehen dann halt wieder raus.
Ja.
Auf jeden Fall, es gibt in Wien, in Floridsdorf, die Area 52. Das ist schaut aus wie ein Jugendzentrum, ist aber ein riesiger Computersaal.
Davon habe ich schon mal gehört, ja.
Und da kann man hingehen und sein E-Sport austragen. Also sie verlangen dann eine günstige Miete und so, aber man kann mit denen Kontakt aufnehmen und sie wollen sich etablieren als das E-Sport-Zentrum auch in Wien.
Alles
kannst
klar.
deine Computer hinbringen und dort dann eben gambeln. Okay, dann habe ich noch eine nette Anekdote zu erzählen, aber nur noch eins, weil es jetzt zum Thema passt. Am Samstag war dann einer von Jogis Vorträgen, wo ich wirklich zu spät gekommen bin.
Die Vorträge war ein anderer Tag.
Ja, das war jetzt am Donnerstag, was ich erzählt habe.
Und am Samstag war eine offizielle Veranstaltung.
War offizieller von Subotron Vortrag. Das ist dieser Vortrag, den die Wirtschaftskammer subventioniert. Die finden immer im Raum D statt, im Museumsquartier, gleich bei der Station Volksoper. Und da sehen, was werden gewesen sein, so zwischen 20 und 30 Leute, die sich für die Themen halt interessieren. Und sind aber sehr, sehr hochkarätige Vorträge. Also war immer ein Vortragender aus der Wirtschaft und diesmal war es immer einer der Entwickler von Sproing.
Was ist Sproing?
Sproing. So eine kleine österreichische Computerspielfirma, kann man sagen.
Okay.
Und da ging es darum, Social Games, wie die Mechanismen funktionieren, wie mache ich Geld mit Social Game, also dieses Farmville-Modell, dass man dann immer wieder Content verkauft.
Ich habe mich so geärgert jetzt drüber die letzten Tage.
Hast du so viel Schweinchen gekauft bei Farmville?
Ich bin per Zufall, habe ich mal so einen Blockbuster-Game mal drauf geklickt. Das hat sich genannt, wie nennt sich das? Mein Autoschuppen oder mein Car Repair oder so. Das ist eigentlich ein simples Tower Defense Ding. Ja?
Und du hast gleich mal deine Kreditkarte gezückt und urviel virtuelle Güter gekauft.
Ich habe ja keine Kreditkarte, ich kann überhaupt gar nicht zahlen, außer wenn sie PayPal anbieten und ich würde keinen Cent rein investieren.
Okay.
Und das Game habe ich halt gespielt, das war halt so bunte Zuckergrafik und du nimmst die Autos auf, musst verschiedene Stationen
durchlaufen. Das war im Web oder so.
Am Handy, okay, am Android. Das war in den Top-Sachen, ich habe mir gedacht, die 5 Minuten investiere ich. Und dann nach 5 Minuten nerven sie einen mit so, ja, es gibt normale Dollars, die kannst du im Spiel verdienen, aber es gibt auch die K-Dollars und die K-Dollars kannst du verdienen, indem du ganz lieb über uns twitterst oder diese und diese Spiele von derselben Firma runterlädst, installierst, bis Level 2 spielst und dann wieder zurückkommst, dann kriegst du diese K-Sachen.
Also deine Glaubwürdigkeit
und
verkaufst.
Ja. Und es war, und oder du investierst eben ganz normal echtes Geld drinnen. Und das Spiel hat sich halt irgendwie so nach 3 Leveln tot gespielt. Es ist nichts Neues hinzugekommen und du hättest eben, glaube ich, echtes Geld oder deine Glaubwürdigkeit investieren müssen, um eben weiterzukommen. Und dann
war das
alles klar, Social Game und Ding, ja. Ich meine, das ist jetzt gar nicht mal so sehr Social Game als halt irgendwie Micropayment-Kritik.
Ich meine, Social Game heißt ja, wenn du zum Beispiel über Google Plus Angry Birds spielst, dann siehst du sofort, diesen Highscore hatte dein Freund so und so gebrochen. Und so, ne? Das also motiviert dann wieder.
Also bei vielen Spielen, die ich ausprobiert habe, die haben dann auch gleich am Anfang, und willst du nicht diese Software zu installieren und deine Punkte sharen mit denen und den Freunden und so. Also ja, total. Also das geht auch total. Ja, weil Social Gaming ist noch wieder ein bisschen was anderes. Aber dieses Micropayments-Beispiel hat mich auch aufgeregt. Ja.
Auf jeden Fall, das ist jetzt das große Geschäftsmodell. Und hat halt erzählt, wie sie da recherchieren, wie die Mechanismen funktionieren, wie kann man Geld verdienen, wie gut muss der Content sein, dass er überhaupt akzeptiert wird. Und es wird halt andere Entwickler und wird halt seriös darüber diskutiert und so. Und ja, eine nette Anekdote noch, dann bin ich fertig mit dem Blog. Am Donnerstag war eben der Herbert Rosenstingl da bei dieser Party und zuerst habe ich das nicht so mitgekriegt, weil ich ein Interview geführt habe. Aber dann habe ich mitgekriegt, er macht das so, also er ist recht groß, kann man sagen, ja. Und er macht da so ninja-mäßige Kampfsportbewegungen mit in den herumstehenden, biertrinkenden Entwicklern.
Gefährlich klingt das.
Ja, aber er hat sie sehr langsam gemacht. Ne?
Ah, Tai-Chi-mäßig.
Ja, Tai-Chi-mäßig könnte man sagen. Und ich habe gedacht, was ist da jetzt los? Und er, ja, macht's mit. Und jetzt plötzlich 4 Leute stellen sich so im Kreis auf und machen so ninja-mäßige Bewegungen. Und ich natürlich, ohne irgendwas zu kapieren, so, ja, ich will auch mitmachen, ich will auch mitmachen. Dann bin ich auch so blöd ninja-mäßig herumgestanden, so mit so Karate-Attack-Position. Und das Spiel war aber urleibend. Es ging so, die Leute stehen im Kreis mit dem Gesicht zueinander, jeder macht so irgendeine Ninja-Haltung, die er bequem findet und lange durchhalten kann. Und dann fängt der Erste an, so Tai-Chi-mäßig, nicht zu langsam, aber halt auch nicht zu schnell, versucht er jetzt so eine Art Karateschlag auszuführen, langsam, also nicht um wen zu verletzen, sondern das Ziel ist, du berührst von einem von den anderen Typen die Hand. Der andere Typ tut dann so wie bei Spider-Man in Zeitlupe halt so sich wegbeugen oder die Hand hoch tun und so und versucht dem auszuweichen. Und dann ist wieder ein Freeze, alle verharren jetzt genau in der seltsamen Position, in der sie sind und der Nächste kommt dran. Das ist halt urlustig, weil die Leute sich so urverbiegen und so und dann der Nächste ist natürlich urleichtert, dem die Hand abzuklopfen.
Ja, das ist immer schwieriger.
Das war ein absolut nicht Computerspiel, aber ich habe es urnett gefunden.
Ja, cool. Aber
allein das war es schon wert, dass ich dort war. Aber jetzt habe ich so viel gequasselt. Rede du einmal.
Ja, soll ich reden?
Rede einmal.
Ja, wenn ich jetzt weniger...
Bevor meine nächsten Themen kommen.
Uiuiui. Ja, Wenn ich ein bisschen wenig geredet habe, dann liegt das daran, dass der Horst heute zur Feier der 20. Sendung Löwenbräu mitgenommen hat und Brezeln, Laugenbrezeln, richtig Oktoberfestmäßig sind wir unterwegs, oder?
Und Sie hören die Crunch-Geräusche. Wir feiern die 20. Folge damit, dass wir während dem Aufnehmen essen.
Das wird herrlich.
Mit vollen Mund podcasten. Ja.
Ein absolutes No-Go im Übrigen eigentlich für Podcasts.
Also aber deine Vorbilder, die drei Vogonen, machen das doch, um ihr Publikum zu verarschen.
Ja, ja, also die machen das aber genüsslich mit den crunchigsten Chips, die es gibt.
Okay, na, wir sind ja noch richtige Wahrsinn damit.
Ja, das ist richtig. Obwohl, wer weiß, was schlimmer ist. Wir werden es ja dann hören. Ich wollte erzählen über die grausame Welt des Internets. Diesmal nicht wegen dem Inhalt.
Gregor gegen das Internet. Ja, tägliche Trauerspiele.
Immer wieder. Sondern von der technischen Seite. Weil, wie ich schon auf der Republika mal einen Vortrag gehört habe, vom Felix Wenzel, der geheißen hat, die Welt ist scheiße, weil das Internet ist scheiße, weil die Welt scheiße ist. So ist es, gilt das sowohl für den Inhalt als auch für die Technik der Sache, weil alles, was mit Technik und mit Programmierung zu tun hat, im Web ist eine ziemliche Bastel- und Leimarbeit.
Ja, HTML5 ist auch noch nicht so das Gelbe vom Ei, das ist nur in Richtung Gelb. Ne?
Ja, und es deckt ja auch nur ein Teilproblem ab. Du hast ja immer Klebesprachen dabei, also sei es PHP oder, und du kannst natürlich auch Python verwenden, Ruby on Rails kannst du verwenden. Und du hast noch die Apache-Konfiguration, also ein Webserver, wo du dann auch noch Module reinschalten musst. Also es wird ein Flickwerk ohne Ende. Ja. Trotzdem wollen die Leute Webpages haben. In dieser Tage natürlich viel Blogs. Und da kommen sogenannte CMS-Systeme.
Content-Management-Systeme?
CMS-Systeme.
Was ist GMS?
CMS.
CMS.
Ich habe mich CSM, CMS.
Content-Management-Systeme wie jetzt WordPress,
genau.
Oder...
Ich glaube, wenn man WordPress sagt, dann wissen die meisten, was gemeint ist. Also weil
die meisten unserer qualifizierten Hörer.
Ja, die Blogger, die Blogosphäre weiß natürlich Bescheid. Also das ist Software, die serverseitig läuft, also man installiert es auf seinem Webspace. Viele davon ist PHP basiert, einfach deswegen.
PHP, bitte.
Ja, PHP.
PHP.
Ah, Mann. Bist du jetzt Deutschlehrer, Mann? Wir sind ja in das weiche
B. Ich versuche die Qualitätsstandards unseres Blogs hochzuhalten. Oh, Gregor, der PHP-Programmierer.
Okay. Das PHP.
Programmierung.
Naja, die Software installiert man auf dem Server und Content Management Systeme, wozu sind sie da? Du möchtest Inhalte veröffentlichen.
Damit User nicht HTML lernen müssen.
Ja, was ja auch grausames Ding ist.
Das besser wäre einfach in der Volksschule HTML und geht schon, ne?
Das löst ja auch nicht. Ich meine, HTML, was kannst du heutzutage schon groß mit HTML machen? Weil die ganzen Formatierungen, wie so vielleicht Tables, die solltest du... Ich meine, die Oberstreber sagen, Tables sollte man auch mit CSS machen. Ja? Okay. Aber im Grunde, um manche Tables im HTML kommst nicht herum. Ja? Aber wenn du einen HTML-Kurs anbietest, musst du gleich CSS anbieten. Und wenn du CSN anbietest, dann versenkst du die Leute in ein Universum. Weil CSS ist vielleicht eine wirklich super perfekt ausspezifizierte Sprache. Also es gibt 10.000 Schräubchen.
Entschuldigung, das sind ja beides keine Sprachen. Das sind ja nur...
Ja, Markup-Languages. Bitte, Entschuldigung.
Können nicht einmal programmieren.
Hast du heute das Pingeligkeitsbier eingenommen?
Nein, ich unterrichte HTML und mein Publikum, dass ich das unterrichte, jault schon auch, wenn ich zu viel CSS mache und ich würde so gern richtig programmieren unterrichten, aber das kann ich nur in meiner eigenen Firma nicht.
Ich meine, CSS kann man schon wirklich brauchen. Ich meine, du stolperst einfach, du knallst mit der Nase direkt bei einem kleinen Formatierungsproblem direkt schon auf CSS eigentlich. Naja.
Aber was war dein Rant jetzt? Du hast gesagt, Internet ist schlecht, weil die Menschheit schlecht ist, oder?
Ja, das Internet ist scheiße, weil die Welt scheiße ist. Das war nur der Aufhänger des Vortrags, den ich damals gesehen habe. Aber es stimmt schon in dieser Weise, dass halt Technologien, die eben so CMS bereitstellen, da auch immer ihre Haken und Ösen haben. Und ich bin durch Zufall an Joomla geraten, eine Open-Source-Software, die ein CMS-System ist.
Okay, die ist ja auch sehr populär, ne?
Ja, sehr populär. Also wenn man über Open-Source-CMS-Systeme spricht, dann spricht man meistens über Joomla oder eigentlich in letzter Zeit noch mehr über Drupal.
Drupal, genau, ja.
Drupal, ja. Verwendet sogar das Weiße Haus, verwendet Drupal.
Und du bist jetzt Joomla, oder?
Ja, ich bin durch Zufall hingekommen. Ich habe damit mal vor 4 Jahren hatte ich mal einen Arbeitskollegen, der hat mir so kleine Studie Shops zugeschanzt und so Content einstellen mit Joomla, und da bin ich dann mit in Kontakt gekommen, und wie dann die ersten Kunden zu mir gekommen sind und gesagt haben, ja, wir hätten gerne eine Webpage, dann habe ich natürlich mir Joomla vorgeknöpft, weil es war da und ich habe es schon mal von hinten gesehen gehabt, und man kann am Anfang auch ziemlich gut schnell Ergebnisse erzielen. Mhm. Und wenn man mich vor 4 Jahren irgendwie interviewt hätte, wäre ich auch noch total begeistert gewesen. Jetzt sage ich, es ist total brauchbar, aber es hat seine Haken und Ösen, wie jedes System.
Joomla jetzt.
Ja, Joomla. Mhm. Ich habe mich letztens mit einem Arbeitskollegen darüber unterhalten, der hat gemeint, naja, so sich bei CMS-Systemen auszukennen, ist sich so wie gut bei Photoshop auszukennen. Weil jeder hat eine eigene Logik. Das ist wirklich so eine eigene Welt, wie du die Webseiten und die Seiten, die Hierarchie aufbaust. Und da musst du dich erstmal verquer reindenken, wie sie sich das überlegt haben. Und wenn du mal diese Welt verstanden hast, dann bist du aber schon so überspezialisiert.
Bist inkompatibel für irgendwas anderes und hast deine Zeit verdammt.
Versuche ich aber nicht. Also ich versuche jetzt mal Drupal auszuprobieren. Ich habe mir das eh schon mal auf meinem Server drauf installiert.
Also von Joomla wirst du jetzt abtrünnig und probierst Drupal?
Naja, abtrünnig jetzt mal nicht, weil ich habe noch genug Projekte, die unter Joomla laufen. Also ich werde sowieso nicht jetzt auf schnell los, aber ich möchte mir auf jeden Fall Drupal anschauen, einfach um den offenen Blick. Ich meine, die alten CMS-Systeme habe ich mir eh noch gar nicht angeschaut. Hast du mal Typo 3 vor den Augen gehabt?
Nein, ich weiß nur, dass es gibt.
Ja, das war eigentlich so lange Zeit das Schlachtschiff, die absolute Fregatte.
Du, ich bin eingefleischter DokuWiki-User, das kann ich jetzt innerhalb von einer halben Stunde aufsetzen. Man muss nur etwas entzippen und ich habe ein funktionierendes DokuWiki und das reicht meistens für das, was ich brauche.
Ja, Wiki.
Aber ich bin jetzt nicht Webdesigner und verkaufe nicht diese Dienstleistung mehr.
Ja, es ist ja insofern schwierig. Ich habe ja Wiki-Systeme auch schon eingeführt in diversen Firmen.
Wiki am Stick, hast du
ja
gesagt, ne?
Ja, Wiki am Stick, aber auch das MediaWiki, habe ich das letzte Mal eh auch erzählt, ist halt den Leuten schwer begreiflich zu machen, dass sie diese Markup-Language für Wikisprache lernen müssen. Ich meine, es ist nicht schwer, das wissen wir beide, aber also es ist aber am Anfang ist es, wenn du jetzt überhaupt nicht technikaffine Leute sitzen hast und du öffnest einen Artikel und der schaut dann überhaupt ganz anders aus mit irgendwelchen Hochkommas und Gleichzeichen, die sind dann abgeschränkt. Ich meine, dafür gibt es halt bei Joomla im Backend, wenn man einen neuen Artikel anlegt, so what you see ist...
Ein Webinterface, was du reinschreibst.
Ja, was du siehst, ist das, was du gerne hättest, aber niemals bekommst, Editor.
Wobei, das ist jetzt meine Privatmeinung als nicht, also ich lebe nicht vom Webdesignern. Ich denke, ich lebe von den Schulungen, das beeinflusst jetzt wahrscheinlich diese Meinung. Aber ich denke, für den typischen selbstständigen Yoga-Trainer oder Tai Chi oder Teebeutelverkäufer oder was halt jetzt der typische Firmengründer ist, der sich selbstständig macht, der eine kleine Homepage braucht, wo seine Öffnungszeiten draufstehen und ein paar Pressefotos und wie toll er ist und eine Kontakt-Mail-Adresse, für den wäre es wirklich besser, mal schult ihm 1 Stunde oder 2 Stunden HTML und er schreibt sich das Ding selber, als man baut ihm jetzt ein Joomla oder ein WordPress, dass er selber nicht warten kann, wo er die Plugins und die Updates nicht installieren kann.
Programmieren beibringen, das geht nicht.
Nicht programmieren rein, nur HTML.
Ja, das kommt für die Leute gleich.
Du meinst, das ist
die Unterscheidung
so
hast du schon vorgetroffen, es ist für die Leute Jacke wie Hose. Wenn du sagst, du machst das Tag auf und dann machst du ein Body-Tag und dann machst du hier den Table auf und dann machst du das von... Vergiss es.
Du meinst,
vergiss
sie
es.
Wollen nicht.
Na, sie malen dann irgendwie bei irgendwas in diesen Dreamweaver oder InDesign. Nein, InDesign ist ein...
Dreamweaver ist so ein Web-Editor.
Ja, genau. Da machen sie das und dann laden sie den Quatsch hoch.
Nein, ich bin auf Härte, auf Texteditor. Mehr gibt es nicht. Texteditor und Paint.
Ja, gut, dass du Lehrer bist, Horst. Du kannst die Leute das echt noch beibringen, wenn du so im Real Life draußen bist.
Ich sehe nur dauernd, was passiert. Da verkaufen sie sich kein Geld und in der Gründungsphase werfen sich jetzt irgendein Freund oder Kollegen an den Hals, der ihnen für ganz wenig 1000 Euro eine Webpage aus dem Boden stampft. Mhm. Die schaut 2 Monate super aus, weil da stimmt der Content.
Ja.
Und entweder sie zahlen ihm dann 100 Euro pro halbe Stunde, dass er jetzt da die neuen Öffnungszeiten und die neuen Produkt, was er hat, reinklopft in das super Joomla-System, was er eh nur für sich selbst geschrieben hat. Und der Sinn dahinter, dass der das jetzt selbst administrieren könnte oder wenigstens seine News da selber updaten könnte, das findet dann eh nicht statt.
Aber das ist genau nicht der Fehler. Es ist nicht der Fehler von Joomla.
Nein, von dem Businessmodell.
Ja, genau, von diesem Businessmodell. Also diese Geiselhaft, dagegen habe ich mich auch von Anfang an gesperrt. Weil das geht nicht. Das ist einfach so ein hinters Licht führen der Leute, weil sie zahlen dann wirklich relativ beachtliche Beträge, damit der auf seinem Virtual Server irgendwie die Joomla Page hostet, was immer ein Pappenstiel kostet. Was kostet ein Virtual Server? 8 Euro das Monat. Da hat er 14, 15, 20 Webpages drauf, ohne dass sie sich irgendwie gegenseitig stören. Und bei jeder Änderung muss dann noch extra gezahlt werden. Nein. Also bei mir wird das von Anfang an
eingebunden. Der ganze Sinn vom CMS wäre, dass Normalsterbliche selber ihre Homepage wenigstens updaten können und die Farbe wenigstens ändern und so Zeugs.
Genau.
Ne?
Also aber beim Joomla, also es ist eigentlich so wie jede andere Software, du tippst das in deinem Webarchiv, du gehst so die Installationsschritte durch, du brauchst eine MySQL oder eine PostgreSQL-Datenbank, damit sich das Zeug reinspeichern kann.
Du musst selber einrichten Joomla. Oder das wird schon alles...
Das ist ein Wizard.
Der macht das für dich alles.
Drei-Step-Wizard irgendwie, am Ende sagst du noch Installationsverzeichnis weghauen.
Super.
Und du bist dabei. Du kannst dich einloggen und du hast hinten
installierbar.
Ja, und du hast hinten eine schöne Oberfläche mit den Icons und kannst, sie haben sich so eine Hierarchie überlegt, dass es Sektionen gibt. An Sektionen ist die Überhierarchie und drunter sind Artikel und andere Bereiche. Das ist einfach so brutal interessant, weil bei einem Blog ist einfach, da hast du das Impressum und du hast eine Timeline von deinen Artikeln und das wird einfach angezeigt, aber wenn du ein bisschen mehr haben möchtest, wie zum Beispiel ein paar Artikel und ein paar Videos mischen und so, dann brauchst du schon eine Sektion, wo du dann die einzelnen Komponenten reinhängst. Und am Anfang ist es, bei mir ist es so, ich bin ja kein Grafiker, ich komme nicht vom grafischen Bereich her, dass ich die Leute mal so Templates anschauen lasse und sage, in welche Richtung soll es denn gehen, so prinzipiell. Und dann klopfe ich ihnen ein entsprechendes Template bereit. Und
Joomla
das,
jetzt.
Ja, bei Joomla. Ja. Und das funktioniert auch. Und letztens hatte ich einen Kunden, der hat sogar einen Grafiker engagiert, der ist dann zu mir gekommen und der war recht pfiffig, der hat sich auch ausgekannt und der hat dann selber auch so ein Template gebaut, was auch nicht schwer ist, weil du musst eigentlich nur das Template ist sowas wie am Desktop ein Theme, also ein Grundaussehen, ein Grundgerüst, für die Zuhörer, die nicht so sattelfest sind. Und dort hängst du einfach die Plätze rein, wo der Joomla was anzeigen soll. Also sagt man, da gibt es verschiedene Bereiche, da gibt es zum Beispiel Modul 1, Modul 2, Modul 3, das kannst du so frei vergeben. Oder zum Beispiel Main Menu. Und Menu klatscht du dann im Template genau an der Position hin,
wenn du das brauchst. Aber wenn ich das richtig verstehe, legst du dich da ziemlich fest auf eine fixe Bildschirmauflösung für deine Webseite.
Nein, es gibt Templates, die...
skalierbare Templates.
Ja, genau. Das haben sie schon ab Version 1.5, jetzt sind wir ab Version 1.7.1, haben sie das eigentlich schon drinnen gehabt.
Der Sinn von HTML ist ja, dass auf jeder Auflösung halbwegs gut ausschauen sollte. Wenn es Steuern plus drückst.
Hier sind wir wieder im Wilden Westen.
Das finde ich ist bei diesen ganzen super geschleckten.
Es sollte auch in jedem Browser gleich Games aussehen.
Nicht gleich, aber lesbar. Ne? Oder eine Table sollte eigentlich überall als Table erkennbar sein, ob du jetzt scrollen musst oder nicht. Und diese super geschleckten auf 600 Pixel Breite fixierten Homepage, die
du meinst, ist schon, ist schon das kein
negiert
kein
wieder die ganzen Sinn. Vorteile von HTML eigentlich. Ne? Du kannst gleich PDFs ins Netz stellen.
Ja und nein, manche Leute stehen auf den Style. Es geht ja auch viel um Ästhetik und was zum Beispiel ein Grafiker sieht, ist zum Beispiel andere Ansprüche als du hast. Also bei fixen Templates mit fixer Größe helfen sich viele CMS, aber auch andere Systeme damit, dass sie extra für den mobilen Browser dann auch eine App-artige Ansicht haben. Ich glaube, das WordPress macht das sogar so. Dann hast du wirklich noch eine eigene, die komplett getrennt ist von der normalen Desktop-Version. Und die dir das noch einmal so mobilgerecht anzeigt. Ja. Also das ist Geschmackssache. Wie gesagt, der Wilde Westen ist da draußen und du musst eigentlich im realen Leben so weit kommen. Das einzige Tipp, den man geben kann, so, wenn man zu tun hat, irgendwie so geschäftlich mit Web, reden mit den Leuten, reden. Weil was kleine Unterschiede für die Kunden ist, sind große Unterschiede dann für den Programmierer. Mhm. Also meistens sind das dann so Anmerkungen. Und könnte man nicht die Slideshow da, die Pfeile links oben geben und da im Menü hätte ich gern noch das und das. Joomla und generell CMS-Systeme geben halt schon ein Korsett vor. Du kannst schon vieles machen. Je mehr du dich reinhackst, natürlich umso mehr. Aber die Vorteile gehen dann halt auch immer im Aufwand dann halt verloren, je mehr du selber dran rumschraubst. Bei Joomla ist ein Vorteil, den kann ich noch am Ende dranhängen, dass du eine breite Anzahl an Plugins und Modulen hast von Drittanbietern. Das ist Vorteil und Nachteil. Also Vorteil ist, du findest für... Video-Plugins und Audio-Player und Videodarstellung und weiß ich nicht, Twitter-Box und die ganzen Sachen. Du findest für alles eigentlich eine Lösung. Erstes Problem ist, viele schauen nicht so gut aus. Du wirst dich auf jeden Fall dort auf der Programmiererseite auch mit CSS auseinandersetzen müssen. Also das ist schon mal klar. Und das Zweite ist, dadurch, dass sich da halt ein Ökosystem angesiedelt hat, ist auch viel zu kaufen. Was jetzt keine Negativkritik ist mit zu kaufen, ist negativ. Aber bei der Plattform ist es oft nicht ersichtlich.
Also nicht Open Source, sondern viel bezahlt.
Ja, Open Source, aber dann trotzdem auch. Also beides. Also es gibt Open Source zum Kaufen. Es gibt Sachen, die haben Einschränkungen, dass du eine Werbeeinblendung hast und so. Und das ist halt dann anstrengend. Wenn du mal kurz mal was Schnelles suchst.
Ja. Und du hast keinen gescheiten Filter. Der sagt nur wirklich clean und freie Sachen.
Also ich habe noch keinen Weg gefunden. Es gibt dieses extensions.joomla.org irgendwie, das kann man durchgehen. Aber Recherchearbeit bei dem, was man haben möchte, ist auf jeden Fall immer mit Aufwand verbunden. Also zum Beispiel jetzt suche ich nach einem guten Webshop-Komponente, bin da auf zwei gestoßen, der eine heißt Yumshop, der andere heißt Redshop. Der Redshop hat sich gleich mal irgendeinen Fehler gehabt, weil deutsche Sprachdatei, und irgendwie hat er bei meinem Backen, das habe ich von Anfang an kein gutes Gefühl gehabt, habe ich mal gelassen. Yumshop hat dann auch kleine Zwicken und Zwacken beim Hochladen von Bildern und so, also ich bin noch nicht wirklich glücklich. Ich werde noch weiter recherchieren, aber da sieht man halt schon, dass solche Komponenten dann durchaus auch Aufwand bedeuten. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, Joomla kann man sich anschauen, und wenn man so als Kunde mal begriffen hat, wie die Hierarchie von Artikeln aufgebaut ist, kommt man mit den Editoren, die da bereitgestellt sind, gut zurecht, um da was reinzuklopfen. Also ja, ich weiß nicht, vielleicht muss man sich auch noch mehr. Vielleicht gibt es irgendwo da draußen noch den heiligen Gral an CMS. Also wenn, dann könnt ihr auch Hörerpower, dann lasst es mich wissen und bringt mir die Erleuchtung.
Wie gesagt, liebe Hörer, die Shownotes dieses Podcasts sind auf einer ganz normalen Doku-Wiki-Seite.
Naja,
Wiki. Das beste Wiki von allen. Laut Horst Jens, der muss es wissen, der kennt nämlich genau dieses.
Ja.
Zur Kultur. Ich war im Kino, du auch?
Ja, ich war auch im Kino.
Okay, lass du mich kurz sprechen. Ich habe mir The Guard angeschaut, aber ich muss dich fragen, wie der Hauptdarsteller heißt.
Ich bin mir nicht sicher,
schaut aus wie der Bulle von Tölz.
Ja, dann glaube ich, meinen wir einen anderen Film. Also ja, weil ich habe mir das schon vorher überlegt, und der Ewan McGregor, den ich meine, der schaut nicht aus wie der Bulle von Tölz.
Okay. Auf jeden Fall kann ich wirklich nur speziell jedem Wiener ans Herz legen. Läuft im Votiv-Kino derzeit, The Guard, Original, Englisch bzw. Irisch mit Untertiteln, dankenswerterweise, weil man das Englisch kaum versteht, was die da reden.
Ja, das kann schwierig
sein. Und ich erzähle nur die erste Szene, es ist eine Polizeistory, eher nebensächlich. Es geht einfach darum, wie die Leute halt in Irland ticken und leben und lästern. Man sieht halt so einen grantigen Radarbullen, neben dem Hauptdarsteller, und sein Auto fährt vorbei mit drogenberauschten Jugendlichen, knallt natürlich gegen einen Baum, ne? Er ist eh schon grantig, fährt dann denen nach, liegen alle tot im Straßengraben. Ui. Er durchsucht die, total grantig, ne? Sieht da so Tabletten, so bunte, kostet halt eine, und sieht so Großaufnahme von seinem Gesicht, er soll grantig so eine von diesen Drogentabletten futtert, dann siehst ganz kurz eingeblendet so ein Smiley, so ein Acid-Smiley, ja? Sofort wieder weg, er schaut genauso grantig rein wie vorher, so voll ihm untergegen, sagt, what a shitty day.
Oi.
Okay. Ja, hat den Film sofort gemacht. Muss auch sagen, ich habe noch nie so viel gelacht in einem eher dramatischen oder...
War es ein Drama?
Nein, es war eher so, wie soll ich sagen, es war eine Landschafts- und Charakterbeschreibung, verpackt als so typische Miami Vice Folge, wo es halt so um Drogenschmuggel geht, aber zwar eher nebensächlich.
Okay, es ging also mehr um die Charaktere.
Um die Charaktere, wie sie sich, nachdem sie sich da super mit Pistolen mehrmals beschießen und im Sterben liegen, dann noch unhöflich gegeneinander ankrampeln. Einfach den Way of Life auf Westirland. Super. Über Korruption ging es sehr viel, einfach selbstverständlich sie korrupt sind. Also
okay.
Mit wie vielen Leveln dann, also... Super. Na, kann ich sehr, sehr empfehlen. Was hast du
sehr
geschaut?
Cool. Ich habe es eh schon gegoogelt, plus am Slash-Filmfest habe ich noch den letzten Film.
Was war der letzte Film?
Damit ist auch meine Slash-Filmphase mal fürs Erste abgeschlossen. Bis zum nächsten Jahr. Naja,
kannst du endlich wieder duschen?
Ich habe mich auch dazwischendurch. Außer nach der Zombie-Kalypse vielleicht zweimal sogar, damit der T-Virus nicht gleich angreift. Ja, ich habe angeschaut, das letzten Film, wenn er mir jetzt einfällt, von Kevin Smith, The Ward was anderes. Wie hat denn der geheißen? Red State, genau. Red State war das, kommt schon durcheinander mit dem Film. Ist von Kevin Smith, und Kevin Smith kennt man von Clerks. Also das war sein erster Film, der so ein Durchbruch war.
Ja.
Ja, genau, den habe ich nicht gesehen. Also ich kenne von Kevin Smith.
Clerks ist okay.
Ja, und jeder... Also
mit da spielen doch auch diese zwei berühmten Kiffer immer mit in allen seinen Filmen. Der eine ein bisschen... dickere und der andere mit den langen, blonden Haaren.
Diesmal glaube ich nämlich
diesmal nicht. Dabei?
Boah. Es war nämlich so, dass jeder, der Kevin Smith gekannt hat, mit dem ich reingegangen ist, hat nachher irgendwie einen offen stehenden Mund gehabt. Ich habe noch keinen Film gekannt von Kevin Smith, und habe erstmal keine Vorstellung gemacht. Ich habe gesagt, der ist komplett anders als die anderen Kevin Smith-Filme.
Aber trotzdem, der Film war okay, oder?
Der Film war sehr okay, er ist bitterböse. Mhm. Es geht um eine kleine amerikanische Hardcore-christliche Gemeinde. 25 Leute, sehr extremistisch, sehr waffenverliebt. Und die ködern drei Jugendliche mit Inseraten, mit so Sex im Internet irgendwie, und wir treffen uns. Ködern sie, dass sie sich treffen irgendwie in einem, also in so einem Wohnwagen. Und die schnappen sie sich dann und die wollen sie dann umbringen. Und
für ein Ritual?
Genau, oder? Also ohne viel zu spoilen. Es kommt dann auch noch, natürlich geht es um die wie gesagt, man muss sich es eigentlich anschauen. Er ist sehr trocken. Er ist
und ist
sehr,
eher so ein Horror-Splatter-Film? Oder
mehr, eigentlich mehr so nicht. Komödie, er war zwar am Horror-Sektor. Ja. Er hat lustige Momente schon, aber nur eigentlich, weil er so skurril und so zynisch ist. Nämlich auf beiden Seiten. Also sowohl Polizeiseite als auch diese christlichen Extremisten. Mhm. Beide bekommen ihr Fett weg. Und der Christen, dieser Sektenführer, spielt dermaßen gut so diesen Südstaaten, Indoktrinierten, immer Halleluja zwischen sagen. Furchtbar, ja. Aber wirklich gut. Also ich bin betroffen, rausgelatscht, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ja.
Also hat schon eine Real-Life-Komponente. Das ist nicht so jetzt abgehoben wie in den Sonic Fiction, sondern du denkst eigentlich, so Typen gibt es wirklich.
Ja, also es hat schon sehr gut getroffen. Es war sicher sehr überspitzt irgendwie. Aber na, der Film ist gut. Der Film ist gut. Außerdem spielt halt John Goodman mit. Und Filme mit John Goodman sollte man prinzipiell mal eine Chance geben.
Okay, also nochmal den Titel zum Wiederholen.
The Red State.
Red State. Und ich habe geredet von The Guard, der Wächter.
Genau, richtig.
Okay, dann vielleicht Ankündigungen. Es gibt am Samstag die Pixel Art Konferenz in Wien.
Was ist das?
Da geht es um Computerspiele, Computergrafik, Grafik, Webgrafik, also alles, was mit Pixel und Kunst zu tun hat.
Yep.
Kostet, glaube ich, Eintritt. Also es gibt Tageskarten, was ich gehört habe. Ich habe angefragt. Ich kriege leider kein Gratis-Ticket für meine Studenten. Möglicherweise schaue ich hin, bin mir noch nicht ganz sicher.
Okay.
Werde dann reporten. Vielleicht auch nicht, kommt auch ein bisschen drauf an.
Ja.
Was passiert sonst noch am Samstag? Es gibt wieder vom Yogi eine Veranstaltung am Freitag oder Samstag. Einfach auf der Subotron-Homepage nachschauen, also im Museumsquartier oder auf den Shownotes, da werden wir sie verlinken. Ja. Ist wieder eine von diesen Vortragsreihen über Computerspiele.
Ja, genau, das haben wir eh schon die letzten vier Mal. Genau. Das zieht sich durch, aber wie lang läuft das noch?
Das ist jetzt so ein ganzer wie ein Vorlesungsblock. Also da sollte jetzt jede Woche oder jede zweite Woche was sein.
Und das bis über Weihnachten,
bis so, Neujahr? Bis halt durch. So ein Programm ausläuft, dann macht er wieder Neues. Aber ich glaube, das läuft jetzt noch ein paar Monate.
Ah, cool. So lang. Ja.
Hast du für...
Ich habe nicht, aber ich habe noch eine Podcast-Empfehlung.
Bitte schön.
Die ist ja die Rubrik, die immer wieder vergessen wird in dieser Sendung. Muss ich jetzt, muss mich immer selber dran erinnern. Wir haben eh das letzte Mal schon drüber geredet, aber off-record irgendwie. Das sind nämlich die Spieleveteranen. Und es gab ja früher, anno dazu mal, wo ich mich noch mehr für Spiele interessiert habe, habe ich natürlich gelesen vom Markt und Technik das C64er Magazin.
Genau, mit dann, Bobo Schneider und Heinrich Leinhardt.
Nein, das war Markt und Technik C64er. Warum nur C64er?
Die waren beide schon im C64er.
Wirklich, ja. Die haben dort auch schon Tests gemacht.
Das Bobo Schneider,
das wusste ich nicht mehr. Das wusste ich nämlich nicht.
Und dann sind sie in die Powerplay gekommen.
Ah, das war ihr Nachfolgeteam.
Und vor allem das
hat sich bei mir nämlich nicht vermischt, weil die C64er ja noch bis 1994 oder 1993 veröffentlicht hat. Und bei mir war das dann so...
So lange hat es noch die 64er?
Ja, so, ich kann ja das letzte nächste Mal, bringe ich dann mal eine Ausgabe mit. Das ist lustig zu sehen.
Ich habe immer gedacht, die sind mit den 80er Jahren untergegangen.
Naja, so viel lange haben sie die 80er Jahre nicht überlebt. Okay, aber gerade am Ende ging es noch total ab. Da haben sie noch ihre Hardware rausgebracht, wie also Super
C. Wir reden hier von der Kultzeitschrift, die man für den Commodore 64 als Zubehör gebraucht hat. Und Commodore 64, das war eigentlich der erste wirklich weit verbreitete Heimcomputer, kann man sagen, in Deutschland und Österreich.
Mit dem blauen Rahmen, genau.
Und da hat es halt diese Kultzeitschrift gegeben. Was könnte man sagen, was jetzt die CT ist für PC-User, war damals die 64er.
Wahrscheinlich vergleichbar. Ich habe die CT nie gelesen. Ich
habe sicher mehr Geld in 64er-Zeitschriften gesteckt als in den ganzen Computer.
Ich habe auch Monat für Monat gekauft.
Also aber das war, obwohl ich nur ein Viertel verstanden habe, das war einfach cool. Ne? Da waren, das kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen. Da waren Listings zum Abtippen.
Ja, das habe ich mir allerdings nie angetan.
Wow. Und dann hat man das endlich mit blutigen Fingern abgetippt und dann hat man auf das nächste Monat warten müssen, bis die Druckfehler gekommen sind, was man falsch abgetippt hat.
Ja, es hat dann für, glaube ich, in späteren Versionen sogar einen Checksum-Überprüfer gegeben.
Genau,
Wahnsinn. Also C64 habe ich gelesen, aber man hat ja schon geblinzelt auf andere, zumindest spieletechnisch auf andere Plattformen. Mhm. Da gab es eben die Powerplay, die hatte noch den Atari und den Amiga und den PC-Plattform auch noch drinnen. Und AMS habe ich auch gelesen.
Ja.
Aktuell aus. Nein, ASM.
Aktueller
Software-Markt. Ja, das war irgendwie so billigeres Papier und so.
Nach so von den Interviews, und die haben immer, wie sie jetzt gerade den Chef in der Redaktion geärgert haben und wer wie viele Zigaretten geraucht hat.
Ja,
und dann kurz und da tun wir kurz über das Spiel. Und ich kann mich gut erinnern, da hat es dann ein schwedisches Spiel gegeben, glaube ich, so ein Scroll-Shooter. Mhm. Und der ist bei ASM ist der total vernichtet worden, total einen Stern von 5, und bei Powerplay hat er 5 Sterne gekriegt. Mhm. Und das war dann irgendwie peinlich. Ne? Das ist bei der einen Zeitschrift das Topspiel ist. Und dann haben sie in der nächsten Aufgabe so ganz kleinlot gesagt, ja, wir haben da noch einmal nachgewertet, er hat jetzt doch 2 oder 3 Sterne. Was war so richtig gemeint, dass denen völlig wurscht war.
Sie hatten ja auch diese komische Wollknäuel als Comicfigur drin.
Ja, die war aber cool, ja.
Und die war so ein bisschen wie das. Ich glaube, fristet die noch irgendwo ein Dasein. Bin ich über die nochmal gestolpert. Aber das muss ich nachschauen. Und bei Powerplay gab es eben diese Bewertungskästchen. Also
ja, immer mit den Redakteuren. Ne?
Die Redakteuren, die haben immer das Lustige und das Mittellustige, das Ausdruckslose und das traurige
Waren die Gesicht. Die das erfunden haben, oder zumindest im deutschen Sprachraum waren es eine der ersten? Ne?
Tja, also wenn man sich die Spieleveteranen genauer anhört, dann wird man das wahrscheinlich herausfinden können, weil die sprechen sehr viel über die alten Zeiten. Und das sind genau die Tester von der Powerplay,
cool,
die jetzt gemeinsam einen Podcast machen.
Super, ja, also werden wir Pflicht hören.
Ja, auf jeden Fall. Also
Links dazu gibt es wieder auf den Shownotes.
Ja, also ich war bei einer der ersten Folgen, da war ich total begeistert, haben sie einen Soundprogrammierer, den man heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so kennt, Chris Hülsebeck.
Ja, sicher kennt man den, der hat ja bitte für...
Ja, du kennst das, aber das sage ich ja nicht.
Ich bin übernerdig.
Ja.
Outnerdet.
Und den haben sie im Interview gehabt, und cool, deren Abspann- und Titelmelodie ist von Chris Hülsebeck extra auf dem Podcast angefertigt.
Wir brauchen das auch, wir haben nur Glug, Glug, Glug.
Fein. Ja. Ist für uns
Chris Hülsbeck, das war mir ein Begriff. Der hat für Computerspiele Melodien gemacht. Ich glaube, das erste war Rainbow Warrior.
Ah, okay.
Also ein Hüpfspielchen, ne? Und das war hauptsächlich deshalb gut, weil er die Melodie dafür geschrieben hat.
Ja, war das das mit diesem Regenbogen, wo du drauf die Regenbogen
drauflatschen
konntest? Das war der inoffizielle dritte Teil von Bubble Bobble.
Genau, ja, ja.
Genau, ja. Also ich bin damit in Kontakt gekommen, ich habe mal einen Bericht gelesen, ich habe es leider nie dann lang gespielt, To Be on Top hat das Spiel geheißen. Mhm. Und da ging es am C64er relativ innovativ darum, dass du als Musikgruppe einen Top-Hit landen solltest.
Ja, so ein Musikmanager.
Ein Musikmanager. Und Chris Hülsebeck hat, glaube ich, 10 Songs für das Spiel gemacht, die man sich da anhören
konnte. Ja. Der Chris Hülsbeck hat auch eine CD herausgebracht, also jetzt nicht eine Computer-CD, sondern eine echte Musik-CD, nur mit Computerspiele-Musik.
Ah ja,
genau. Die hat sich auch verkauft, was ich weiß. Also einfach guter Komponist.
Ja, ja. Ich glaube, was er, glaube ich, im Interview erzählt hat, hat er sogar mal Konzert gespielt. Also er ist schon eine Nummer.
Ja.
Auf jeden Fall.
Okay, also die Spieleveteranen.
Die Spieleveteranen.
Von Gregor empfohlener Podcast.
Auf jeden Fall, das ist herzig anzuhören, auch wenn die Soundqualität nicht immer ganz passt, aber den drei Leuten, die sind einfach authentisch und gut.
Gut, dann kommen wir jetzt zur Vorschau. Ich habe etwas, um Lust zu machen auf die Serie 21 unseres Biertaucher-Podcasts. Ich werde berichtet haben nächste Woche.
Es wird schön gewesen sein, ist das eine eigene Zeitform, oder?
Ja, also... Futurum Perfekt oder so irgendwas. Auf jeden Fall, ich werde mir Maschek 10.10.10 anschauen.
Ah, schön.
Und dann erzählen, dass es gut war.
Ja, schön,
kann ich eigentlich schon jetzt machen, ohne
Hingänse. Ja.
Absolut, nein, ich bin voller Maschek-Fan.
Okay.
Freue mich total.
Na, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was du berichten wirst.
Ich werde nicht mitschneiden, ich glaube, das mögen sie nicht.
Kommt wahrscheinlich nicht so
gut, aber ja.
Ja.
Und was mir sehr sympathisch ist, ich habe auf der Maschek-Homepage herumgetan, sie schreiben, sie sind sehr wählerisch, was Auftritte betrifft, und sie mögen keine Mails in der Form, wir sind eine Eventagentur und brauchen euch für unsere Kunden, also das lehnen sie von vornherein ab.
Ja,
genial, das muss man sich erst einmal leisten können.
Als Eventmanager, ne? Ja.
So, auf die ganze Eventbranche pfeifen. Super.
Cool.
Okay.
Ja, das war's, würde ich sagen.
Wir haben uns verquatscht. Wir danken fürs Zuhören.
Schön war's.
Und
bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Okay, ich schalte jetzt aus.
In der Mitte drücken einfach.
So.
Spreche
und dann noch einmal fürs Inhaltsverzeichnis, ne?
Ja, genau, das Inhaltsverzeichnis.
Aber warum reckt der jetzt? Achso, ich muss nochmal drücken, dass er wirklich reckt, ne? Da habe ich die ganze Zeit jetzt falsch gedrückt.
Schnell noch.
Schnell noch, ich rede über Frozen Synapsis, ein neues Spiel vom Indie Humble Bundle. Mhm. Also diese berühmte Distributionsschiene für Games, wo du einfach zahlst, so viel du willst. Ich habe genau einen Dollar gezahlt, 0,67 Euro. Mhm. Und sehr gutes Spiel, Frozen Synapsis, hat auch viele Vorberichterstattung bekommen. Und prinzipiell ist es ein Turn-based Taktikspielchen, kannst du sagen. Du siehst von oben aus der Vogelperspektive einen Raum.
Okay.
Hast ein Team von 3 bis 4 Maxeln, die werden so klein als Männchen dargestellt, mhm. der Gegner auch. Und du planst ihre Züge, wer wohin gehen soll, wer wohin schießen soll. Der Gegner macht das auch und die Turns werden dann gleichzeitig ausgeführt.
Du siehst das dann, wie sie aufeinander losgehen.
Siehst dann, wie eine Minute das ist und hast dann mit den Überlebenden Zeit, weiter zu planen.
Ja, und hübsch, grafisch.
Grafisch sehr eigenwillig, die schaut so ein bisschen aus wie Tron, also mit so Neonfarben und Leuchten, so stilisierte, es gibt so stilisierte Wände und Fenster und Tische, hinter denen man in Deckung gehen kann
okay.
und so Ecken, an denen man vorbeischießen kann mhm. und macht extrem viel Spaß. Du kannst Singleplayer spielen, gibt sogar eine Kampagne, die relativ nett gemacht ist, mit
so kleinen
Comics-Einblendungen, ja, mit Story. Und es gibt Instant Skirmish, also dass du gegen einen Gegner spielst und vor allem Multiplayer. Das heißt, du kannst dir irgendeinen Gegner raussuchen, siehst seine Rangposition, seine weltweite und dann spielst du online mit ihm, beziehungsweise mhm. wenn er gerade keine Zeit hat oder so, kriegst du dann eine E-Mail, wenn sein Turn fertig war und spielst weiter. Mhm. Macht wirklich sehr viel Spaß, ich kann es sehr empfehlen.
Frozen okay.
Synapsis.
Frozen Synapsis, unter welcher Url kriegt man das?
Unter, also suchst einfach unter Humble Bundle oder suchst unter Frozen Synapsis.
Ah, das ist zusammengefasst, also es hat was zu tun mit dem Humble.
In der ja, Bundle. Das heißt jetzt Frozen Synapsis Bundle oder so, oder Frozen Bundle, Frozen Humble Bundle. Und wenn
da ist nur das eine Spiel drin?
Nein, wenn du das kaufst, kriegst du ein paar Spiele dazu, die schon beim letzten Humble Bundle dabei waren.
Ah, das haben sie jetzt nochmal dazugegeben zu dem, was du dir schon mal gekauft hast?
Weil nein, so, schau mal, du kaufst das neue Spiel mhm. und als Bonus, falls du nicht wie ich schon das letzte Bundle gekauft hast, kriegst du ein paar von den älteren Bundle-Spiele als Bonus drauf.
Alles klar.
Du musst dazu aber, glaube ich, irgendeinen Mindestpreis zahlen. Aber sonst kannst du deinen Preis selber bestimmen für das Spiel. Du sagst, okay, ich leiste mir das um 50 Cent und kriegst das
fertig.
Um 50 Cent.
Sehr gut. Ja, guter Deal, guter Preis.
Guter Deal, ich bin sehr dafür.
Okay, also, na dann, nochmal bis denne.
Bis denne. Sie merken, es zahlt sich aus.